Ich liebe diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Diese Zeit, wenn die Weihnachtshektik vorbei ist und für ein paar Tage die Zeit stillzustehen scheint, bevor das neue Jahr beginnt. Und das neue Jahr, das bedeutet für mich immer eine neue Chance, alles ganz anders und viel besser als im letzten Jahr zu machen. Also so eine richtig gute Hausfrau zu werden, eine geduldige Ehefrau, eine coole Mutter und natürlich im nächsten Jahr die Weihnachtsgeschenke mal rechtzeitig zu besorgen. Das ist wie mit den neuen Schulheften, kennt ihr das? Also bei mir war das früher so, wenn ich ein neues Schulheft bekommen habe, die Seiten alle schneeweiß, ich habe mir so richtig viel Mühe auf der ersten Seite gemacht. Die Überschriften alle doppelt mit Lineal unterstrichen, die Wörter alle farbig markiert und wenn man dann auf die zweite Seite blätterte, das war dann nicht mehr so schön. Aber ich möchte heute nicht mit euch über gute Vorsätze sprechen und auch nicht über die Macht der Illusion, sondern über Lärm. Ich habe ein bisschen was recherchiert für euch zum Thema Lärm. Und zwar, jetzt muss ich mal auf meine Karten gucken, habe ich recherchiert, wie viel Dezibel hat denn eigentlich so ein Silvesterknaller? Wie laut ist es wirklich, wenn wir an Silvester das Jahr verabschieden? Und so ein normaler Silvesterknaller, der hat 75 bis 100 Dezibel. Es gibt aber noch diese Kanonenschläge, die man kaufen kann. Die sind ein bisschen lauter, die haben 145 bis 160 Dezibel. Jetzt mal im Vergleich dazu hat ein Rasenmäher zum Beispiel 70 Dezibel und ein Düsenjet hat 130 Dezibel. Und so ab 130 Dezibel wird es fürs Gehör nicht mehr so gut. Das kann dann auch Schäden verursachen. Ich habe mit den Kindern vor ein paar Wochen dieses Thema Lärm gemacht und ich habe sie gefragt, was ist das lauteste Tier, das es gibt? Und der Adrian war richtig gut, der hat gesagt, das ist ein Löwe. Ein Löwe hat 140 Dezibel. Damit kann ja schon mal jemand echt einen Moment außer Gefecht setzen. So im Vergleich eine Fledermaus, die kommt auf 137 Dezibel. Aber das sind nicht die lautesten Tiere, es geht noch lauter und lauter geht es im Meer. Das zweitlauteste Tier der Welt, das ist der Wal, also der Pottwal. Der Wal kommt nämlich auf 200 Dezibel. Und es geht noch lauter. Das lauteste Tier der Welt wird gerade mal 5 cm groß, also so ungefähr. Und es ist ein Krebs. Und ich bräuchte jetzt mal eben das Bild, Malte. Und zwar ein Pistolenkrebs. Der Pistolenkrebs, der kommt auf 220 bis 250 Dezibel. Und dieses Geräusch, das erzeugt er mit seiner großen Schere, die er da hat. Und er entsichert sie so wie einen Revolver, lässt sie in ganz kurzer Zeit zuschnappen und dadurch entsteht eine Blase. Und wenn diese Blase implodiert, dann erzeugt sie diesen Lärm und wird gleichzeitig bis zu 4700 Grad heiß. Das ist ungefähr so heiß wie die Sonne. Damit lähmt dieser Krebs seine Beutetiere, verletzt sie manchmal auch und kann sie dann so mühelos auffressen. Der Krebs schafft es mit seinem Schall, wenn man ihn in ein Aquarium sperrt, sogar dieses Aquarium zu sprengen. Also er kann einfach diese Glasmauern zerspringen lassen. Und er schafft es mit seinem Lärm auch, das Sonar von U-Booten zum Beispiel zu stören. Wir können Lärm nur in einem bestimmten Bereich hören, also in einer bestimmten Frequenz. Unsere Frequenz liegt bei 16 bis 20 Hertz, das ist so die untere Ebene, bis zu 20.000 Hertz. Das ist das, was wir hören können. Aber es gibt außerhalb von diesem Bereich noch andere Frequenzen, zum Beispiel das, was hier drüber liegt. wie bei den 20.000 Hertz, das ist der Ultraschallbereich. In diesem Bereich kommunizieren zum Beispiel die Fledermäuse. Deshalb können wir sie auch nicht hören, wenn sie diese 137 Dezibel starken Schreie ausstoßen, weil die kommunizieren in einer Frequenz von 100.000 Hertz, also ganz weit außerhalb von unserem Bereich. Delfine und Nachtfalter kommunizieren auch in dem Bereich. Und was ich total süß finde, sind Mäuse. Mäuse kann man ja normalerweise piepsen hören, aber wenn die Mäusemännchen ihrem Mäuseweibchen ein Liebeslied singen, dann tun sie das im Ultraschallbereich. Und was unterhalb unserer Frequenz liegt, das ist der Infraschallbereich. Entschuldigung, es ist ein bisschen gekritzelt. Im Infraschallbereich kommunizieren zum Beispiel Elefanten und Nilpferde und Wale und auch der Pistolenkrebs. Alle diese Tiere sind weit außerhalb unserer Frequenz und reden aber die ganze Zeit. Also wir können Elefanten natürlich hören, wenn sie so trompeten. Dann kommen sie in dem Moment über die 20 Hertz drüber, aber ihre Geheimsprache liegt eigentlich weit drunter und sie kommunizieren damit über viele Kilometer. Das ist der Vorteil von dem Infraschall, dass er so eine große Reichweite hat. Wale können das im Meer über Tausende von Kilometern kommunizieren und sich damit wichtige Botschaften mitteilen. Infraschall ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Es kann auf Menschen stark Nebenwirkungen haben. Also in Frankreich liefen dazu eine Zeit lang Tests. Da hat man versucht herauszufinden, ob man mit Infraschall eine Waffe produzieren kann. Eine Art Infraschallkanone. Und man hat versucht herauszufinden, was es für Folgen hat, wenn man die Infraschallwellen stärker produziert und hat gemerkt, so im niedrigen Bereich, in dem Bereich, den wir so gerade noch hören können, bei ungefähr 20 bis 37 Hertz, verursacht Infraschall bei Menschen Angst und Panik und Traurigkeit. Und wenn man diese Wellen aber niedriger ausstößt, dann kann das bis hin zum Organversagen führen. Und es kann Gebäude zum Einsturz bringen. Also man hat zuerst festgestellt, dass Risse in den Wänden entstehen und dann sind die Mauern eingestürzt. Aber es war immer viel zu aufwendig und zu teuer, so eine Waffe zu produzieren. Und deshalb hat man das nie verwirklicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit diese Forschungen sind. Und ich habe euch das alles erzählt. Dankeschön. Danke. Ich habe euch das alles erzählt, weil es in der Bibel eine Geschichte zum Thema Schall gibt und was für Auswirkungen Schallwellen haben können. Und diese Geschichte steht in Josua 6, Vers 1 bis 7. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Bundeslade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Die Situation, in der dieser Text spielt, ist so, dass das Volk gerade aus der Wüste herausgekommen ist und dass Gott sie von der Sklaverei freigesprochen hat. Und dass sie jetzt im gelobten Land sind, das Gott ihnen versprochen hat, aber das ist natürlich besetzt und sie müssen es erst erobern. Und zurzeit lagern sie vor der Stadt Jericho. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Vertraut das Volk Israel Gott so weit, dass es sich auf diese sehr ungewöhnliche Anweisung einlässt? Sie haben seit dem Auszug aus Ägypten immer wieder gezeigt, wie wenig sie ihrem Gott vertrauen. Das fing schon am Roten Meer an, als sie gerade aus Ägypten ausgezogen sind. Da wurden sie von den ägyptischen Soldaten eingeholt und haben Mose vorgeworfen: Du hast uns nur zum Sterben aus Ägypten herausgeführt. Und es ging die ganze Zeit so weiter. In der Wüste hatten sie Hunger und Gott schickte ihnen Manna, aber sie konnten Gott nicht vertrauen, dass er sie jeden Tag versorgen würde und deshalb legten sie sich Vorräte an, obwohl Mose es ihnen verboten hatte und diese Vorräte wurden dann von Maden aufgefressen. Und als Mose für ein paar Tage auf den Berg Sinai gestiegen ist, haben sie nicht geglaubt, dass er zurückkommt und haben gesagt, Gott und Mose haben uns verlassen und sie haben sich einen neuen Gott aus Gold gebaut und ihn angebetet. Das goldene Kalb. Gott hat in ihrer Wüstenzeit immer wieder großartige Sachen für sie getan. Er hat das Rote Meer geteilt. Er hat ihnen Essen und Trinken geschickt. Er wollte, dass sein Volk ihm vertraute, dass es von ihm abhängig war und dass es jeden Tag mit neuem Glauben ihm folgte. Er wünschte sich eine Art Vater-Kind-Beziehung. Aber das Volk Israel steigert sich immer wieder in seine Ängste, überlegt, was ihm in der Wüste alles passieren kann, will Garantien und Sicherheiten und legt sich Vorräte an und lässt Gott bei allem außen vor. Er ist sogar so unwichtig für sie, dass er ausgetauscht wird wie bei dem goldenen Kalb. Und jetzt sollen sie mehrere Tage um eine Stadt ziehen, obwohl sie bewaffnete Krieger dabei haben und die Stadt einfach angreifen könnten. Denn die Bewohner Jerichos fürchten sie. Sie verschließen die Stadttore vor ihnen. Sie haben so große Angst vor diesem großen Volk, das da vor den Stadtmauern lagert, dass es wahrscheinlich für das Volk Israel leichtes gewesen wäre, diese Stadt einfach zu erobern. Was spricht also gegen einen schnellen Kampf? Aber anscheinend hat das Volk Israel in diesen Wüstenjahren gelernt, hat verstanden, dass Gott, wenn er Anweisungen gibt, diese Anweisungen nicht umsonst gibt. Und sie gehen wirklich brav 6 Tage um die Stadt herum. Und am 7. Tag gehen sie 7-mal um die Stadt herum und dann schreien sie so laut sie können und die Mauern Jerichos stürzen ein. Welches Jericho wartet nächstes Jahr auf dich? Welches Jericho hast du vielleicht schon seit Monaten oder Jahren in deinem Leben dabei und du nimmst es mit in das nächste Jahr hinein? Kennst du das? Mauern in Beziehungen zu anderen Menschen, die so hoch und so dick sind, dass es so aussieht, als könntest du sie niemals überwinden? Probleme, die absolut unbezwingbar erscheinen, für die es einfach keine Lösung zu geben scheint. Ein Jericho in unserem Leben, das kann eine schwierige Beziehung zu unseren Eltern sein oder zu unserem Partner oder zu unseren Kindern. Das kann aber auch sein, dass es eine Aufgabe ist, die du bekommen hast und die so schwer auf deinen Schultern lastet, wie alle Steine Jerichos zusammen. Oder es ist ein Mensch, für den du schon so lange betest und der trotz aller Gebete und Gespräche nicht bereit ist, Gott kennenzulernen. Diese Jerichos in unserem Leben würden wir am liebsten stürmen. Unser Verstand rüstet sich zum Kampf und wir sind ständig in diesem Problemlösungsmodus. Wir wollen das jetzt geklärt haben. Und wie oft funktioniert das eben nicht? Und wie anstrengend ist das? Kommt Gott in unserer Rechnung mit vor? Vertrauen wir darauf, dass er eine Lösung hat? Ich habe die Geschichte über die Eroberung Jerichos damals das erste Mal in einer Kinderbibelwoche gehört. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man wirklich eine ganze Stadt durch Schreien zum Einsturz bringen? Und ich hatte echt ein paar Tage lang Panik. Immer wenn meine kleine Schwester das Haus zusammengebrüllt hat, habe ich die Wände auf Risse untersucht, aber es ist zum Glück nichts passiert. Ich weiß, Gläser können durch hohe Töne zerspringen, aber dicke Stadtmauern, klappt das echt? Wie viel Dezibel braucht man dafür? Kriegen die Israeliten das hin, so laut zu schreien? Leider lässt man im Kindergottesdienst immer den Teil vor dieser Geschichte aus. Und eigentlich ist das der wichtigste Teil. Der Teil steht in Josua 5, Vers 13 bis 14. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und ich bin eben eingetroffen. Gott schickt das Volk Israel in eine Glaubensprüfung. Ich denke, dass es sowas war, dass sie jetzt nach diesen Jahren der Wüstenwanderung zeigen sollten, ob sie gelernt hatten, Gott zu vertrauen. Aber er lässt sie nicht alleine. Er bereitet Josua darauf vor. Er zeigt ihm, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir. Und ich schicke dir nicht nur eine Herrscher, ich schicke dir mehrere Herrscher. Das Volk Israel marschiert geduldig um Jericho herum und schreit und tut das, was Gott ihm befohlen hat, während Gottes Heerscharen die Stadt mit einem Riesenwumms zum Einsturz bringen, was auch immer sie dafür benutzt haben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aber nachdem wir das jetzt über Ultraschall und Infraschall wissen, es ist so abwegig, dass hier Infraschall zum Einsatz kam, der Furcht erzeugt und lähmt und Mauern zum Einstürzen bringen kann. Vielleicht hat Gott auch etwas ganz anderes benutzt, aber es geht hier um unsere Wahrnehmung, die sehr eingeschränkt ist, was die Möglichkeiten Gottes betrifft. Wir reduzieren unsere Welt auf das, was wir sehen und hören können, um dann feststellen zu müssen, dass es außerhalb unseres Wahrnehmungsbereiches, außerhalb unserer Frequenz auch noch andere Bereiche gibt. Und dass es für andere Lebewesen ganz normal ist, in diesen Bereichen zu kommunizieren. Dass hier ganze Unterhaltungen stattfinden, dass hier Liebeslieder gesungen werden. Und wir kriegen gar nichts davon mit. Das Gleiche gilt auch für die optische Wahrnehmung. Ich wollte euch noch ein Bild dazu zeigen. Dieses Bild ist aus einem Vortrag von Professor Werner Gitt. Und einige von euch kennen es schon, aber ich liebe es sehr, weil es mir zeigt, wie klein ich oft meine Welt mache, obwohl sie eigentlich viel, viel größer ist. Und das hier, dieses Flipchart-Papier, ist eine zweidimensionale Welt. Und wenn ich Menschen in diese Welt zeichne, dann sind das auch zweidimensionale Menschen. Diese Menschen können mich nicht sehen, egal wie dicht ich an dieses Flipchart herantrete, weil ich dreidimensional bin und sie können nur zweidimensional sehen. Sie können mich nur wahrnehmen, wenn ich einen Fingerabdruck in ihrer Welt hinterlasse. Und wahrscheinlich werden sie sagen, dass dieser Fingerabdruck gar nichts beweist, dass er vielleicht schon immer da war, dass es ein Schmutzfleck ist in ihrer Welt. Und sie können keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob da jemand vor ihrer Welt, außerhalb ihrer Welt steht. Ich könnte natürlich auch als zweidimensionale Person in ihre Welt kommen. Wahrscheinlich würden sie dann sagen, dass ich nur eine von ihnen bin, ein bisschen nervig, weil ich ständig behaupte, außerhalb von ihrer Welt zu kommen, aber sonst ganz harmlos. Wenn plötzlich die Grenze zwischen ihrer Dimension und meiner Dimension aufgehoben werden würden, würden sie mich sehen können, und zwar von allen Seiten, egal wo sie in ihrer Welt sind, ob sie hier sind oder ob sie hier sind. Und wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Wir sind dreidimensionale Menschen. Gott hat mit seiner Schöpfung Fingerabdrücke in unserer Welt hinterlassen. Er kam in Jesus als dreidimensionaler Mensch in unsere Welt. Und wenn irgendwann einmal die Grenzen zwischen den Dimensionen verschwinden würden, würden wir ihn gleichzeitig überall in unserer Welt erkennen. Egal, wo wir sind. Und letzten Endes ist es das, was in der Bibel steht, was am Ende der Welt passieren wird, dass alle Menschen Gott gleichzeitig sehen können, egal, wo sie auf der Welt sind. Und dass Gott überall um uns herum ist, dass er direkt neben uns ist. Man sagt, dass es mehr Dimensionen gibt als unsere. Die vierte Dimension ist für uns so gerade noch vorstellbar, aber alle anderen, das schafft unser Verstand einfach nicht. Und doch besteht die Möglichkeit, dass es diese Dimensionen gibt. Und ich würde gerne nochmal über dein persönliches Jericho oder deine persönlichen Jerichos sprechen. Rechnest du mit Gott oder machst du ihn so klein, dass er in deine begrenzte Wahrnehmung passt? Können wir anders mit unseren Jerichos umgehen, wenn wir wissen, dass wir Gott immer viel zu wenig zugetraut haben? Kann es sein, dass der wahre Grund für unsere Angst und Sorge der ist, dass wir uns von unseren Jerichos mehr beeindrucken lassen als von Gott? Es gibt Situationen in unserem Leben, aus denen wir herausgehen müssen, Situationen, die mit Gewalt oder mit Mobbing zu tun haben. Aber es gibt auch Jerichos in deinem Leben, bei denen Gott möchte, dass du dranbleibst, dass du vielleicht auch sehr oft um diese Jerichos herumgehen musst, immer weiter und weiter. Aber er möchte, dass du ihm vertraust und damit rechnest, dass er mit seinen 1000 Möglichkeiten jederzeit eingreifen kann. Wenn du dich statt von deinem Jericho von Gott beeindrucken lässt, dann kann er das Unmögliche in deinem Leben möglich machen. Wenn du ihm vertraust, kann er unglaubliche Dinge in deinem Leben geschehen lassen und auch in dem von anderen. Wenn ihr in den nächsten Tagen mal ein wenig Zeit habt und zur Ruhe kommt, dann nehmt euch mal die Zeit, darüber nachzudenken, wie mächtig Gott wirklich ist. Ein Gott, dem Herrschern von Engeln gehorchen. Und ein Gott, für den Ultraschall und Infraschall und andere Dimensionen etwas ganz Selbstverständliches sind. Gott gibt dir für das nächste Jahr alles, was du brauchst. Das hat Lauren Daigle in ihrem Lied gesungen. Und er wünscht sich, dass du ihm wie ein Kind vertraust. Und er wünscht sich, dass du an deinen Jerichos dranbleibst, egal wie oft du um sie herumgehen musst. Er wünscht sich, dass du andere Menschen und deine Aufgaben nicht aufgibst. Er bereitet dich auf schwierige Situationen vor, so wie er das damals mit Josua getan hat. Und er wird in der Situation, wo du es brauchst, mit einem Riesenwumms eingreifen, egal ob das jetzt ein Infraschallwumms ist oder irgendetwas anderes. Und ich habe euch für das neue Jahr noch einen Bibelvers mitgebracht, den ich euch mitgeben möchte. Der steht in Jeremia 55, Vers 8 und 9. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Ich würde gerne noch mit euch beten. Herr, ich bitte dich für das neue Jahr, dass du als guter Hirte mit in dieses Jahr hineingehst. Ich brauche dich an meiner Seite. Ich brauche dich auch für alle meine Jerichos. Bitte hilf mir, dass ich dir vertrauen kann, dass ich dich nicht immer so klein mache und in meine begrenzte Wahrnehmung hineinzwänge, dass ich glauben kann, dass du viel größer bist, als ich es mir vorstellen kann, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, als ich es mir vorstellen kann. Danke für das neue Jahr, das vor uns liegt, dass du uns so viele Tage schenkst und geh mit uns allen hinein in dieses Jahr. Amen.